Jo, das war gerade so ein richtig schön passender Einstieg mit dem fehlenden Text. Weil wir werden nachher merken, auch bei dem, was uns da in Samuel begegnet, da fehlt vielleicht schon mal irgendwo ein Wort oder ein halber Satz. Von daher hat mir gut gefallen, dass es genau das liefert. Es gibt hier ein paar Gesichter, die kenne ich, aber auch ein paar, die mich nicht kennen. Und da habe ich gedacht, ich sage mal zwei, drei Sätze zu mir. Sammelbegriff Müller, Name Heimo. Gebürtiger Siegerländer, von Kindheit an in den Siegerländergemeinschaften beheimatet. Ich war 13 Jahre alt, als ich in dieser Gemeinde, wo ich herkomme, zum Glauben an Jesus gefunden habe. Jo, dann habe ich irgendwann Theologie studiert, war in Gießen an der, damals hieß das noch FTA, und seit Sommer 1985 bin ich als Prediger unterwegs. Ich habe hier in Wittgenstein als Prediger des Siegerländer Gemeinschaftsverbandes angefangen, 4,5 Jahre, dann waren wir 12 Jahre in Mönchengladbach, 2001 hat es uns in den Westerwald in der Nähe von Altenkirchen verschlagen, als Prediger in der Evangelischen Gesellschaft für Deutschland. Dann bin ich tatsächlich auch mal knapp 10 Jahre selbstständig gewesen, so als Dienstleister für christliche Gemeinden und Gruppen und wer immer mich eingeladen hat. Und seit 2017 bin ich wieder im Siegerländer Gemeinschaftsverband als Prediger unterwegs. Ja, vielen Dank für die Einladung. Könnte ja sein, ich habe beim letzten Mal nicht allzu viel falsch erzählt, dass ich nochmal kommen darf. Gut, aus dem Privaten verheiratet, ja. Nach offizieller Erzählung 4 Kinder. Inzwischen bin ich auch 4-fache Oma und 1-facher Opa. Für die, die noch am Überlegen sind, wenn ein Junge geboren wird, werde ich Opa. Und andersrum. Gut. Ja, ich bin Mundwerker und dann fällt einem schon mal so ein Unsinn ein. Heute Abend haben wir zunächst mal vor uns aus 1. Samuel die Kapitel 9 und 10. Ich habe eben schon mal ganz vorsichtig gefragt, wie lange das heute Abend gehen darf. Also wenn die meisten am Schlafen sind, dann höre ich auf. Ich habe folgendermaßen gedacht. Ich lese erst einmal den Text vor. Beim Lesen des Textes werde ich an der einen oder anderen Stelle schon Hinweise geben auf andere Übersetzungsmöglichkeiten oder aber auf abweichende Textüberlieferungen. Wenn da mal irgendwo was fehlt oder wenn in einer Überlieferung auf einmal ein halber Satz mehr steht als vielleicht in eurer Bibel. Also erst einfach nur mal lesen mit so ein paar Anmerkungen zum Zustand des Textes und dann gehen wir das Ganze noch einmal durch, so Vers für Vers, mit ein paar Anmerkungen zu dem, was jeweils da geschrieben steht. Ja, das müsste als Vorrede soweit genügen. Ich fange einfach mal fröhlich an. 1. Samuel, Kapitel 9, ab Vers 1. Es war ein Mann aus Benjamin und sein Name war Kisch, ein Sohn Abiels, des Sohnes Zerors, ein Sohn Bechorats, ein Sohn Afiachs, ein Sohn, manchmal fällt das weg, dann steht da nur ein Benjaminiter, ansonsten aber ein Sohn, ein Mann meiner Rechten, ein Held der Kraft oder aber ein wohlhabender Mann. Ihm war ein Sohn geschenkt und sein Name hieß Saul, jung und gut. Und es war kein Mann unter den Söhnen Israel besser als er. Von seiner Schulter nach oben war er größer als alles Volk. Und es hatten sich verlaufen die Eselinnen des Kisch, des Vaters Sauls. Und Kisch sprach zu Saul, seinem Sohn, nimm doch mit dir einen von den Jungen und mach dich auf, geh und suche die Eselinnen. Und dann hier ein Hinweis in Vers 4, hier heißt es, und er ging, in einigen Texten wird überliefert, sie gingen, also der Saul und sein Knecht. Das wechselt so alle paar Meter mal, dass da Einzahl steht oder aber Mehrzahl. Sie gingen über, oder er ging über das Gebirge Ephraim und er ging über das Land Schalisha und sie fanden sie nicht. Und sie kamen, oder er kam, durch das Land Schaalim, aber nichts. Und er kam über das Land Jemini und sie fanden sie nicht. Diese kamen durch das Land Zuf und Saul sagte zu seinem Jungen, der mit ihm gegangen war, geh, wir kehren um, damit nicht mein Vater aufhört, an die Eselinnen zu denken und sich besorgt um uns. Und er sprach zu ihm, siehe doch, ein Mann Gottes ist in dieser Stadt und der Mann ist geehrt. Alles, was er sagt, das trifft ganz gewiss ein. Jetzt lass uns dorthin gehen. Vielleicht teilt er uns unseren Weg mit, auf dem wir gehen sollen. Und er sprach zu Saul, und es sprach Saul zu seinem Jungen, siehe, wir gehen. Aber was bringen wir dem Mann? Denn das Brot in unserem Beutel ist ausgegangen und die Gabe. Nichts haben wir zu bringen dem Mann Gottes. Haben wir sonst noch etwas bei uns? Aber der Junge fuhr fort, Saul zu antworten und sprach, siehe, es findet sich in meiner Hand ein Viertel Silberschekel und ich gebe ihn dem Mann Gottes. Der aber teilt mit uns unseren Weg. Früher sagte der Mann in Israel, wenn er ging, um Gott zu fragen, komm, wir gehen zu dem Seher. Denn zu den Propheten wird heute gesagt, früher Seher. Und er sagte Saul zu seinem Jungen, gut ist dein Wort, komm, wir gehen. Und sie gingen in die Stadt, wo der Mann Gottes wohnte. Diese gingen hinauf auf der Steige der Stadt und sie fanden Mädchen, die hinausgingen, um Wasser zu schöpfen. Und sie sprachen zu jenen, ist der Seher hier? Sie antworteten ihnen und sagten, er ist hier. Siehe, vor dir, beeil dich jetzt, denn heute kam er in die Stadt. Denn ein Opfer ist heute für das Volk auf der Höhe. Wenn ihr in die Stadt kommt, so werdet ihr ihn finden, bevor er hinaufgeht auf die Höhe, um zu essen. Nicht ist das Volk vor seinem Kommen, denn er segnet das Opfer. Danach essen die Geladenen. Und jetzt geht, geht hinauf, denn ihn findet ihr heute. Und sie gingen in die Stadt hinauf, und als sie in die Mitte der Stadt kamen, andere Überlieferung sagt, als sie mitten im Stadttor waren, das passt dann auch wieder zu dem Vers 18, wo vom Tor die Rede ist. Als sie in die Mitte der Stadt kamen, da kam Saul heraus, ihnen entgegen, um auf die Höhe hinaufzugehen. Jahweh aber hatte dem Ohr Samuels Folgendes offenbart, einen Tag vor dem Kommen Sauls. Ach so, hier an der Stelle muss ich noch zwischendurch fragen. Im hebräischen Text steht der Name Gottes, Jahweh. Israel hat diesen Namen nicht ausgesprochen, stattdessen Adonai gesagt. Deshalb steht in unseren Bibeln an den Stellen immer auch der Herr. Könnt ihr damit leben, dass ich den Namen Gottes trotzdem ausspreche? Könnte ja sein, dass jemand sagt, nee, das ist zu heilig, wir bleiben bei Herr. Dann würde ich mich darauf einstellen. Neutestamentlich gesehen, ich darf durch Jesus Christus meinen Vater anrufen, aber, lieber Vater, warum sollte ich nicht auch seinen Namen nennen dürfen? Aber gut, wenn ihr nicht protestiert, dann machen wir derweise völlig weiter. Um die Zeit, auf Vers 16 sind wir jetzt, um die Zeit morgen werde ich zu dir einen Mann schicken aus dem Land Benjamin. Du wirst ihn salben zum Fürst über mein Volk Israel. Er aber wird mein Volk retten aus der Hand der Philister. Denn ich habe mein Volk gesehen. In der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, in der sogenannten Septuaginta, da wird hier noch ergänzt, ich habe die Demütigung meines Volkes gesehen. Seine Klage kam zu mir. Und Samuel sah Saul. Und Jahweh sagte zu ihm, siehe, das ist der Mann, von dem ich dir sagte, dieser wird mein Volk sammeln. Und Saul trat auf Samuel zu, mitten im Tor, und sprach, Tu mir doch kund, wo ist hier das Haus des Sehers? Samuel antwortete Saul und sprach, ich bin der Seher. Geh hinauf vor mir auf die Höhe, ihr werdet mit mir heute essen, und ich werde dich entlassen morgen. Und alles, was in deinem Herzen ist, werde ich dir kundtun. Und die Eselinnen, die dir heute vor 3 Tagen entlaufen sind, hänge nicht dein Herz an sie, denn sie sind gefunden. Und wem gilt alle Sehnsucht Israels? Nicht dir und dem ganzen Haus deines Vaters? Saul erwiderte und sprach, bin ich nicht ein Benjaminit von den kleinen Stämmen Israels? Andere Stelle wird hier überliefert, oder da gibt es eine größere Textunsicherheit, dass da von der kleinen Sippe und nicht vom ganzen Stamm die Rede ist. Bin ich nicht ein Benjaminit von den kleinen Stämmen Israels, aus der geringsten Sippe, von allen Sippen der Stämmen Benjamin? Warum sagst du zu mir dieses Wort? Samuel nahm Saul und seinen Jungen, und er brachte sie in den Festraum und gab ihnen einen Platz am Kopf der Geladenen, und jene waren etwa 30 Männer. Und er sprach Samuel zu dem Koch, gib das Teil, das ich dir gegeben habe, von dem ich zu dir sagte, leg dieses bei dir ab. Da hob der Koch die Keule hoch und trug sie auf und legte sie vor Saul und sprach, siehe, den Rest lege ich vor dich, iss, denn zum Festtag wurde er aufbewahrt für dich. Dazu sprach er, ich habe das Volk eingeladen, und Saul aß mit Samuel an jenem Tag. Und sie gingen hinab von der Höhe in die Stadt, und er sprach, und er besprach sich mit ihm auf dem Flachdach. Und sie standen früh auf, und beim Aufgehen der Morgenröte rief Samuel Saul aufs Flachdach und sprach, mach dich auf, und ich werde dich senden. Saul stand auf, und die beiden, er und Samuel, gingen auf die Straße. Als sie hinabgingen ans Ende der Stadt, sprach Samuel zu Saul, sag dem Jungen, er soll weitergehen vor uns her. Und er ging weiter. Und du, bleib jetzt stehen, ich werde dich das Wort Gottes hören lassen. Samuel nahm den Krug mit Öl und goss es auf sein Haupt und küsste ihn und sprach, ist es nicht so? Denn Yahweh hat dich gesalbt über sein Erbe zum Fürsten. Wenn du heute von mir gehen wirst, wirst du 2 Männer finden beim Grab Rahels an der Grenze Benjamins bei Zelzach. Und sie werden zu dir sagen, die Eselinnen sind gefunden, die du suchen gegangen bist. Siehe, dein Vater hat die Sache der Eselinnen aufgegeben und er sorgt sich um euch und sagt, was tue ich für meinen Sohn? Und du wirst weggehen von dort und wirst weitergehen und zur Taboreiche kommen. Und dort werden dich 3 Männer finden, die zu Gott nach Bethel hinaufgehen. Einer trägt 3 Böckchen und einer trägt 3 Laibe Brot und einer trägt einen Schlauch Wein. Und sie werden dir den Friedensgruß anbieten und sie werden dir 2 Brotlaibe geben und du wirst sie aus ihrer Hand nehmen. Danach wirst du zur Höhe Gottes kommen. Dort sind die Besatzer der Philister. Zu den Besatzern kommen wir nachher nochmal. Ist ein bisschen ein unsicherer Begriff. Und wenn du dort in die Stadt kommst, wird es so sein. Du wirst einen Haufen Propheten treffen, die herabkommen von der Höhe und vor ihnen Harfe und Handpauke und Klarinette und Zither spielen. Und sie sind Weissagende. Und der Geist Yahwehs wird über dich kommen und du wirst mit ihnen weissagen und wirst verwandelt werden zu einem anderen Menschen. Und es wird sein, dass diese Zeichen zu dir kommen werden. Tue für dich, was deine Hand vorfindet, denn Gott ist mit dir. Und du wirst hinabgehen vor mir nach Gilgal und siehe, ich komme zu dir, um Brandopfer und Heilsopfer darzubringen. 7 Tage wirst du warten, bis ich komme, und ich werde dir kundtun, was du tun wirst. Und es war, als er seinen Rücken wandte, um von Samuel wegzugehen, da verwandelte ihm Gott das Herz zu einem anderen. Und es kamen alle jene Zeichen an jenem Tag. Und sie kamen dort zur Höhe, und siehe, ein Haufen der Propheten kam ihm entgegen, und es kam der Geist Gottes über ihn, und er weissagte in ihrer Mitte. Und es geschah, alle, die ihn kannten, von gestern vor 3 Tagen, also von früher her, und sie sahen ihn und siehe, mit den Propheten weissagte er. Und das Volk sprach, ein Mann zu seinem Nächsten, was ist da geschehen mit dem Sohn Kisch? Ist auch Saul unter den Propheten? Aber so sprach ein Mann von dort und sprach, wer ist ihr Vater? Darum geschah das Sprichwort, ist auch Saul unter den Propheten. Und das Weissagen endete, und er kam zu der Kulthöhe. Und der Onkel Sauls sagte zu ihm und zu seinem Jungen, wohin seid ihr gegangen? Er sprach, zu suchen die Eselinnen. Und wir sahen, dass sie nirgends waren, und wir gingen zu Samuel. Und er sprach der Onkel zu Saul, tu mir kund, was Samuel euch gesagt hat. Aber Saul sagte zu seinem Onkel, ganz klar macht er uns kund, dass die Eselinnen gefunden worden sind. Aber das Wort vom Königtum tat er ihm nicht kund, was Samuel gesagt hatte. Soweit zunächst einmal der Text. Ja, steigen wir mal mit der Überlegung ein, was haben wir hier für einen Text vor uns? Nein, es ist kein Gedicht, ist auch kein Brief, keine, was soll ich mal sagen, theologische Abhandlung wie im Römerbrief, sondern wir haben einen Geschichtsbericht vor uns. Einen Geschichtsbericht liest man anders wie ein Gleichnis, weil der Text wird mit einer etwas anderen Absicht geschrieben. Und in dieser Weise möchte ich auch den Text jetzt nochmal mit euch durchgehen, dass wir einen Geschichtsbericht vor uns haben, keine Prophetie, wie bei Jesaja oder wie die alle heißen. Ach so, vielleicht noch Zwischenbemerkung. Entschuldigung, ich bin einer von den Altkonservativen, die immer noch davon ausgehen, dass die Bibel tatsächlich Gottes Wort ist, ohne Fehler, ohne Irrtum in allen ihren Aussagen. Und deshalb möchte ich den Text nicht irgendwie mir zurechtbiegen, dass er mir schmackhaft wird, sondern auch wenn er an der einen oder anderen Stelle schwierig ist, will ich ihn so stehen lassen, wie er da steht. Ich habe auch die Freimütigkeit oder auch die Freudigkeit, an der einen oder anderen Stelle zu sagen, ich verstehe es nicht. Wenn ihr es versteht, dürft ihr meiner Unwissenheit gerne aufhelfen. Ansonsten lassen wir miteinander die Fragezeichen stehen und warten, bis dass wir spätestens am Ziel angekommen sind und dann erklärt uns Jesus, was das alles bedeutet. Also, ein Geschichtsbericht. Es hat den Anschein, dass wir einen, sagen wir mal, ziemlich alten Text vor uns haben. Einen Text, der den verschiedenen Übersetzern schon in früherer Zeit ziemliche Mühe gemacht hat. Denn nicht alle Wörter werden einheitlich übersetzt. Und so gibt es da so ein paar Abweichungen in den unterschiedlichen Bibelausgaben, die wir vor uns haben, oder aber auch in den Textüberlieferungen. Auch der Unterschied zwischen dem hebräischen Text und dem Text der Septuaginta, also der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, das weicht manchmal voneinander ab. Ungefähr 250 vor Christus ist diese griechische Übersetzung entstanden, plus minus ein bisschen. Die waren also deutlich näher dran an dem Ereignis als wir heute. Und trotzdem haben sie manche Wörter schon nicht mehr verstanden. Und deshalb gibt es ein paar Stellen, die sind merkwürdig. Oder es gibt so ein paar Auffälligkeiten. In dem Text wird erwähnt, dass Saul über das Gebirge Ephraim sucht. Und dann werden ein paar Ortsnamen genannt. Wenn man das auf der Karte versucht nachzugucken, das sind die Orte zum Teil 30, 35 Kilometer weit auseinander. Jetzt überlege ich mal, wie weit läufst du an einem Tag? Und dabei auch noch Esel suchen? Das ist eine Überlegung bei den genannten Ortsnamen. Sind das etwa diese 30 Kilometer weit entfernten Orte? Oder sind es Flurbezeichnungen in der näheren Umgebung? Jetzt weiß ich nicht, wie das bei euch hier in Wittgenstein aussieht. Ich kenne das so vom Siegerland aus. Da ist irgendwo das Dorf Und auf der einen Seite geht ein schmales Tal runter mit Wasser drin. Das ist dann im Seifen. Es gibt auch ein ganzes Dorf, das heißt Seifen. Das ist aber nicht gemeint, sondern nur dieses Tal, wo das Wässerchen fließt. An der anderen Stelle andere Flurbezeichnungen. Wir lassen zumindest mal diesen Gedanken im Kopf mit uns gehen, dass bei einigen der Namen, die hier auftauchen, nicht weit entfernte Dörfer gemeint sind oder Städte, sondern in der Nähe von Rama und Gibea solche Flurbezeichnungen. Wohin sich so ein Esel schon mal verlaufen kann und wo man dann Mühe hat, das Tier wiederzufinden. Eine andere Merkwürdigkeit, die kann ich vorneweg schon mal in groben Zügen erwähnen. Es gibt schlaue Leute, schlau in Gänsefüßchen, die gehen davon aus, dass der Text, den wir jetzt gelesen haben, irgendwann nach der babylonischen Gefangenschaft von einem, wie heißt der, deuteronomistischen Redaktor zusammengestellt wurde, aus mindestens drei oder noch mehr unterschiedlichen Quellen. Und weil der verschiedene Quellen in eins verwurschtelt hat, gibt es da so ein paar Ungereimtheiten. Wie ist denn jetzt der Saul zum König geworden? Im Zusammenhang mit diesem Festessen bei Samuel, wo 30 ausgewählte Geladene dabei sind? Oder am Tag danach, er und Samuel ganz alleine, wo er dann gesalbt wurde? Oder noch wieder eine Zeit später, wo er dann im Volk gefunden wird, da beim Material, und dann als der Größte unter allen festgestellt wird? Ist er dreimal zum König gemacht worden? Oder, also da gibt es jetzt Leute, die sagen, aha, wir haben drei verschiedene Quellen und in eins zusammengebastelt und dann kommt dieser Bericht raus. Wir kommen gleich nochmal drauf und finden vielleicht eine andere Erklärung dafür. Interessant ist auch, dass der Name des Mannes Gottes zunächst mal nicht genannt wird. Kennen Samuel und Saul sich nicht, obwohl die beiden Orte, in denen sie wohnen, nur so 2,5 Kilometer auseinander sind? Zumindest lesen wir ja hier, der Saul kommt darin und da kommt ihm einer entgegen und er fragt, wo ist der Seher? Und er sagt, oh, ich bin das. Sieht so aus, als würden die sich nicht kennen. Ich habe so ein bisschen jetzt wieder überlegt, meine Kindheit oder Jugendzeit in einem kleinen Dorf im Siegerland. Gut, die Bewohner im Dorf, die kannte ich einigermaßen, aber die aus dem Nachbardorf, ja, gesehen habe ich den Onkel auch schon mal, aber wie hieß der nochmal? Ich weiß nicht, wie der bei euch ist. Kann sein, ihr seid da besser drauf, dass ihr die Leute auch aus dem Nachbardorf kennt. Mir hat das damals ein bisschen schwer gefallen, mir all die Namen merken zu können. Von daher bin ich da nicht so ganz so verwundert, wenn hier zwei aus einem benachbarten Dorf sich vielleicht nicht kennen. Oder hängt es damit zusammen, dass Samuel selten zu Hause war, weil er viel im Land umherreiste, um Recht zu sprechen und die verschiedenen Leute da zu besuchen? Sind so unterschiedliche Denkansätze. Gehen wir mal in die Einzelbetrachtung, Vers 1. Benjamin, gut, einer der Stämme in Israel. Aus diesem einen Stamm sind uns von der Bibel her mindestens 10 verschiedene Sippen bekannt. Da könnte man jetzt aufzählen, 1. Mose 46 oder 4. Mose 26 und noch einige andere Kapitel, wo die unterschiedlichen Familien oder Sippen aus Benjamin genannt werden. Sie sind beheimatet zwischen Ephraim und dem jüdischen Bergland. Die Leute gelten als tapfer. Erstaunlicherweise scheint es bei denen viele Linkshänder gegeben gehabt zu haben. Wo ist das hier? Richter Kapitel 3, Vers 15 und Richter 20, Vers 16. Da werden die erwähnt. Ein paar wenige Namen aus Benjamin sind besonders in Erscheinung getreten. Zur Zeit der Richter war das Ehud, dann der Saul, später die Esther und unser lieber Freund und Bruder Paulus. der stammt auch aus Benjamin. Der Stammbaum Sauls verrät eigentlich wenig über die Bedeutung seiner Sippe, sagt aber etwas über die Herkunft und auch über die Pläne Gottes mit ihm. Gott plant schon längere Zeit voraus und stellt dann den Mann in seinen Dienst. Einzelne Namen, die genannt werden, tauchen vielleicht nur hier auf oder sind sonst von der Geschichte her unbekannt. Saul, man könnte übersetzen, der Erbetene, der von Gott Erbetene. Hier wird gesagt in Vers 2, er ist noch jung. Man könnte auch sagen, er ist kräftig, er ist erwählt. Sein Gutsein hat zu tun damit, dass er allen überlegen ist. Um eines Hauptes Länge, allen überlegen. Seine Größe war also besonders auffällig. Und so wird er bis dahin eigentlich recht wohlwollend beschrieben. Bis dahin deutet nichts darauf hin, dass die Geschichte mit ihm schiefgehen könnte. Die Eselinnen haben sich verlaufen. Weil der Artikel davor steht, sind es scheinbar nicht irgendwelche, sondern ganz besondere, was weiß ich, edle Zuchttiere oder also jedenfalls besondere Esel, denen man dann nachgeht, um sie nach Möglichkeit wiederzukriegen. Der Esel, eins der ältesten Haustiere, wird verwendet als Reittier, als Lasttier, als Zugtier. Später kommen dann die Pferde dazu. Das Pferd heißt Pferd, weil man damit fährt. In Notzeiten wurden Esel auch schon mal geschlachtet und gegessen. Zum Beispiel bei der Belagerung Samarias. Da wird auch erzählt, dass so ein Eselskopf 80 Silberstücke gekostet hat. Der Knecht, von dem wir hier lesen, der hatte ein Viertel Silberstück dabei. Sie gingen über das Gebirge Ephraim. Ephraim können wir jetzt auch erzählen, wo der herkommt, der zweite Sohn von Josef mit seiner ägyptischen Frau, den der Jakob dann aber adoptiert hat. Und so haben wir dann Ephraim und Manasse als Stämme in Israel. Ja, wahrscheinlich haben sie nicht das ganze Stammesgebiet durchzogen, sondern wie eben angedeutet, so die nähere Umgebung. Shalisha oder auch Sha'alim, das sind die genannten Orte, die ungefähr 30, 35 Kilometer weit weg liegen. Sha'alim könnte man übersetzen mit Höhlungen. Da gibt es in der Landschaft irgendwelche Löcher oder Höhlen. Ob ein Esel da reinkrabbelt, um sich zu verstecken, weiß ich nicht. Aber das macht die Suche in der Landschaft etwas schwierig, wenn es da entsprechende Gruben oder sonstige Vertiefungen gibt, wo schon mal was reinfallen kann oder sich eben dann im Gebüsch auch verstecken kann. Ja, kann ich mir so ein bisschen vorstellen, da ist auf dem großen Gutshof des Kisch ziemliche Aufregung. Die wertvollen Esel, vielleicht die Zuchttiere, sind verschwunden. Der Chef überlegt sich, was mache ich? Er schickt mindestens mal seinen Besten, den Saul, zusammen mit einem Knecht hinterher. Und dann ziehen sie los, um zu suchen. Bei der Suche erweist sich Saul als ziemlich treu. Er geht nicht da zweimal um die Waldecke und sagt dann, hier sind sie nicht, da sind sie auch nicht, komm, wir gehen wieder nach Hause. In aller Treue sucht er. Eben haben wir gelesen, die Esel, die vor 3 Tagen verloren gegangen sind, die sind gefunden. Also 3 Tage ungefähr ist er auf der Suche gewesen. Er erweist sich als treu in solchen alltäglichen Arbeiten. Ich sage einfach mal an der Stelle, weil Saul treu war, konnte Gott ihn gebrauchen und berufen. Von da aus, kleiner Blick in eine etwas spätere Zeit, da kommen wir zu sprechen auf einen ganz anderen, der in hervorragender, in sensationeller Treue seinen Dienst getan hat, der den Auftrag seines Vaters ausgeführt hat. Ich komme dann auf Jesus Christus zu sprechen, der in Treue und in Gehorsam dem Vater gegenüber einen sensationellen Auftrag ausgeführt hat. Also, ein feiner Zug im Charakter der Saul wird genannt. Er ist treu, dann kommt ein anderes Vers 5 dazu. Komm, lass uns nach Hause gehen, wir sind schon so lange unterwegs. Jetzt macht sich unser Vater wahrscheinlich eher Gedanken um uns und weniger um die Tiere. Auch das ein feiner Zug in seinem Charakter. Dann aber meldet sich der Knecht in dieser Stadt, da ist ein Mann Gottes zu Hause. So hat man Propheten genannt. Wenn der Mann Gottes im Auftrag Gottes etwas sagt, dann wird durch das Eintreffen des Angekündigten bestätigt, dass er Mann Gottes ist und nicht einfach nur einer, der was von sich gibt. Es wird erwähnt in diesem Vers 6, vielleicht teilt er uns unseren Weg mit. Auch ein Mann Gottes, ein Prophet, kann nicht über die Offenbarung Gottes verfügen. Der Prophet kann nicht sagen, so Gott, jetzt musst du mal. Sondern der Prophet bleibt abhängig vom Handeln Gottes. Deshalb hier die eigentlich zutreffende Formulierung, vielleicht schenkt Gott dem Propheten Einblick und er kann uns dann den richtigen Weg sagen. Interessant ist an der Stelle, dass sich der Knecht zu Wort meldet und dem Sohn des Gutshofsbesitzers dann entsprechenden Vorschlag macht. Es ist ein berühmter Mann in dieser Stadt, lass uns dahin gehen. Nicht jeder lässt sich von einem Knecht so etwas sagen. Nicht jeder geht auf den Ratschlag oder die Idee eines Knechtes ein. Hör mal, wer bist denn du, dass du mir sowas sagen willst? Wir als Christen sind gut beraten, wenn wir zuhören, wenn ein Bruder oder eine Schwester etwas sagt. Wer bin denn ich, dass ich denke, ich hätte die Weisheit mit dem großen Löffel gefuttert? Und was habe ich für ein Blick auf einen anderen, dass ich sagen kann, oh, das ist nur so einer von den kleinen Leuten, brauchst du nicht drauf zu hören. Das ist ein Geschenk, das wir als Gemeinde Jesu haben und nutzen wollen, dass wir in die Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern gestellt sind und auch dann zuhören, wenn ein vermeintlich kleiner Bruder oder eine kleine Schwester sich zu Wort meldet. Auch da ist es möglich, dass der Herr schon mal etwas schenkt, eine Idee, die nicht nur mir, sondern vielleicht auch einer ganzen Gemeinde weiterhilft. Gut, ich fand noch eine andere interessante Begebenheit. Irgendwo in einer englischen Stadt, da gab es den Straßennamen Godly Man. Also, die Straße war nach einem Gottesmann benannt. Wie häufig kommt das in der heutigen Zeit vor, dass in unserem Ort, in unserer Stadt, eine Straße nach uns benannt wird? Weil wir so in besonderer Weise mit Gott leben. Und der ganze Ort von uns weiß, das ist einer von den Frommen. Kein abgehobener, durchgeknallter irgendwas, sondern einer, der mit Ernsthaftigkeit den Glauben lebt. Wie oft kommt das vor, dass wir solche Spuren in unserer Umgebung hinterlassen, dass zum Beispiel ein Name nach uns, eine Straße nach uns benannt wird? Da hat irgendwann mal ein Gottesmann gewohnt, Name XY. Das wäre zu wünschen, dass man uns als solche Gottesleute kennt Und nicht, was weiß ich, rumdreht, jetzt kommt wieder einer von den Frommen, bringt dich in Sicherheit. Ganz bewusst und konkret im Alltag den Glauben leben, um dann als diese Jesusleute erkannt zu werden und damit auch ihm, unserem Herrn, Ehre machen. Vers 7, was bringen wir dem Mann? Saul weiß, was sich gehört. Wenn man zu einem Propheten hingeht, man nimmt irgendeine Dankesgabe mit. Nicht die großen Geschenke einer Wohlstandsgesellschaft und auch nicht Geschenke, um ihn zu bestechen, sondern wirklich, um den Dank zum Ausdruck zu bringen. Hier ist vom Brot die Rede, aber das ist uns leider ausgegangen. Wir sind ja schon ein paar Tage unterwegs. Und dann meldet sich dieser junge Knecht. Ich gehe mal davon aus, dass es ein junger Knecht war. Steht eigentlich auch nicht hier. Auch eine interessante Beobachtung. Beim Lesen so einer Geschichte hat sich das irgendwie in unserer Tradition verfestigt. Der Saul ist mit einem jungen Knecht unterwegs. Woher wissen wir, dass der jung ist? Haben wir irgendwann mal so aufgenommen oder übernommen. Also, der Knecht hat einen Viertel Silberschekel dabei. Eigentlich erstaunlich für die damalige Zeit, weil man eher so mit Tauschwirtschaft beschäftigt war und da wurde etwas abgewogen, Silber oder Gold oder was man sonst in der Tasche hatte. Münzen waren damals eher selten, gab es erst später. Falls ihr mal Lust und Laune habt, macht zu Hause mal mit Hilfe einer Konkordanz, heute mit Hilfe eines Computers, eine Suche nach solchen Geldangaben im Alten Testament. Was da von den Silberschekeln, von den Silbermünzen alles gesagt wird. Zur Zeit von Salomo kostete ein Streitwagen 600 Schekel, ein Pferd 150. Und dann kann man da vieles aufdröseln. Und so ein Viertelschekel, wie der Knecht bei sich hat, der reicht etwa für ein Kilo Gerste. Vielleicht kann man daraus was backen, was essbar ist.